Nochmal wegen den Prüfungen. Wir haben letztes Mal schon kurz darüber geredet. Irgendwas, ich habe es wieder vergessen, August. Was war das für ein 9. Das war der Donnerstag. Den hat man mal so anvisiert. Gibt es jemanden, der Prüfung machen möchte und für den das nicht passt? Oder gibt es Alternativvorschläge? Oder wie sind da eure Pläne? Also wir können auch gern 2 Termine machen. Wäre es halt nur recht, wenn jetzt nicht irgendwie bei, weiß nicht, 6 oder 8 Leuten das 8 verschiedene Tage wären. Also wer wäre zum Beispiel mit Donnerstag, dem 9. da einverstanden? Also, und ihr anderen beiden gar nicht. Also das heißt, es sind alle, die da sind, für die ist das fein, prima. Dann, ich habe so einen Zettel vorbereitet, also gut, Datum haben wir jetzt ausgemacht, das könnt ihr eintragen. Uhrzeit ist mir auch ziemlich egal. Es wäre halt gut, wenn das im Block ist. Also typischerweise reden wir 30 Minuten und bis dann irgendwie die Note noch festgemacht ist und alles. Also ich würde euch bitten, dass ihr 40 Minuten Differenz zu eurem Vorgänger oder Nachfolger erlasst und vielleicht nicht vor 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr abends euch eintragt. Alles andere ist mir ziemlich gleich. Wenn es irgendwie jetzt nicht passt, dann können wir nochmal reden oder so. Und also vielleicht für, ist die Kamera schon an? Also für diejenigen, die nicht da sind, die sollen mir halt eine E-Mail schreiben, wann es ihnen passt oder nicht passt oder so. Dann können wir das so ausmachen. Gut, ansonsten sind wir jetzt im letzten Kapitel und zwar geht es um Quantenfeldtheorie auf dem Gitter. Und naja, das letzte Mal haben wir da ein paar Grundlagen bereits beredet. Also wir haben also erstmal nochmal präzise niedergeschrieben, wie so ein Gitterpfadintegral im Prinzip definiert ist. Eigentlich ist es nichts Neues gewesen. Wir haben auch unsere Kontinuumspfadintegrale so definiert gehabt, nämlich dass wir irgendwie einen endlichen Gitterabstand zunächst hatten, den wir dann gegen Null schicken und dann halt ein Produkt haben über unsere Feldvariablen, also x-Element a, z ist es in dem Fall und dann d phi von x. Und der Unterschied also zu dieser, wie es hier steht, jetzt noch Definition von dem Pfadintegral im Kontinuum, ist halt, dass er, wenn er eine Gitterrechnung macht, diesen Limes da erstmal zurückstellt oder vergesst für einen Moment und diese Rechnung bei endlichen Gitterabstand ausführt. Und erst ganz am Ende, wenn er irgendwie diese Rechnung gemacht hat, typischerweise tut man das mit dem Computer, dann muss man halt dieses A gegen unendlich schicken in der Praxis. Und da werde ich aber später oder das nächste Mal noch was dazu sagen, heißt es halt, dass ich verschiedene Gitterabstände, also grobe und feine, berechne und dann in gewisser Weise zum Gitterabstand 0 extrapoliere. Gut, und also das war so die Motivation der Gittertheorie. Und was wir uns angeguckt haben, war noch die Integration, was man da tun muss, also wenn man eine Funktion integriert im Kontinuum, entspricht es in einer diskretisierten Raumzeit einer Summe statt einem Integral, das d hoch 4x, das wird ein, also a hoch 4 und die Funktion, die lebt halt dann nur auf diesen ja, diskreten Gitterpunkten, also hier, hier, hier und so weiter. Und was wir noch dran stehen hatten, das war das letzte Mal, was wir das letzte Mal gemacht hatten, eine Ableitung d mu f von x. Und da hat man mehrere Versionen beredet. Einmal eine sogenannte Vorwärtsableitung, die haben wir Delta f mu genannt. Und Also das war definiert als f von x plus a mü Dach minus f von x dividiert durch a. Und eine zweite Möglichkeit, die nicht besser oder schlechter im ersten Moment ist, das ist die Rückwärtsableitung. Und das ist f von x minus f von x minus a mü Dach ebenfalls dividiert durch a. Und warum eben beides möglich ist, das liegt daran, dass wenn ich diesen Kontinuumslimus am Ende mache, also a gegen 0 schicke, dann kriege ich halt oben und unten genau das Gleiche raus, nämlich die Kontinuumsableitung. Und bei endlichem Gitterabstand, das sind halt beides legitime Diskretisierungen, das sind ja die einzigen beiden, da kann ich noch fantasievoller werden. Ich könnte zum Beispiel f von x plus a μ minus f von x minus a μ nehmen und durch 2a dividieren. Oder aber ich kann noch weiter entfernte Punkte mit einbeziehen. Hauptsache im Limes a gegen 0 kommt halt die Ableitung raus. Das
ich habe noch eine Frage. Spricht eigentlich irgendwas dagegen? Einfach die ganze, also diese Funktion, die wir haben, die kennen wir ja auch irgendwie kontinuierlich schon von Anfang an. Also egal, ob wir es diskretisiert haben, könnte man da nicht einfach die normale Ableitung nehmen und das dann punktweise einsetzen sozusagen?
Also in der Regel kennst du diese Funktion nicht. Wenn du jetzt mal dran denkst, zum Beispiel an die Wirkung. In der Wirkung tritt die Ableitung vom Feld auf, aber das Feld in einem Gitterpfadintegral, das wird ja generiert durch diese Integrale da oben. Und das heißt, diese Zahlen, die leben dann wirklich, oder die Feldwerte nur auf den Gitterpunkten. Das heißt, ich meine, da kenne ich es nicht. Wenn man natürlich irgendein Problem hat, wo eine Funktion vorgegeben ist, die ich im Nachhinein diskretisiere, dann kann ich an den diskreten Punkten, wie gesagt, schon die Ableitung exakt ausrechnen. Das mag sinnvoll sein, aber im Allgemeinen, also gerade in diesem Pfadintegralformalismus, ist das nicht der Fall. Ein anderes Beispiel für die, die vielleicht in der Numerikvorlesung im letzten Semester waren, da haben wir auch sowas getan und eine symmetrische und eine unsymmetrische Ableitung im diskreten Fall betrachtet, und die werden Sie vielleicht erinnern, dass manche eben bessere oder geringere Rechenfehler geben und die anderen größere Rechenfehler. Und das ist halt auch meistens so ein Gesichtspunkt. Wenn ich jetzt Numerik treibe, dann werden halt gewisse Fehler auftreten, die sind proportional zum Gitterabstand oder zum Gitterabstand zum Quadrat. Und man versucht halt seine Diskretisierung so einzurichten, dass es möglichst klein und gering wird. Naja, lass uns das ruhig mal klären. Ihr habt da jetzt alle eintragen oder was? Und du fehlst noch. Also, lass uns gerade mal sehen, 10 Uhr.
Vielleicht eine Mittagspause lassen.
Es ist 45 Minuten genommen, aber das ist mir auch recht. Nee, schreib dich direkt dahinter. Das ist mir das Liebste. Gut, also, soweit war noch Wiederholung. Jetzt geht es irgendwie mit diesen Vorbemerkungen weiter. Was auch häufig auftritt in der Gitterfeldtheorie, weil wir es halt im Kontinuum auch immer wieder gebraucht haben, das ist die partielle Integration. Und also die diskrete Version der partiellen Integration sieht so aus, dass ich halt anstelle von einem Integral wieder so eine Summe habe. Dann habe ich eine Ableitung. Machen wir das Beispiel der Vorwärtsableitung auf eine Funktion f, und die wird mit einer anderen Funktion g multipliziert. Und im Kontinuum wisst ihr, was passiert. Also eine partielle Integration bedeutet halt, dass ich die Ableitung von einer Funktion auf die andere rüber schaffe und mir dann Minuszeichen einfange. Und so etwas Ähnliches wird oder sollte sicher hier auch passieren, aber wollen wir mal das Ganze berechnen und uns die Details anschauen. Also ich schreibe erstmal diese Vorwärtsableitung aus, dann habe ich Summe x auf 4 f von x plus a mü Dach mal g von x minus f von x, g von x dividiert durch a. Was ich jetzt tun kann, wenn man so eine Summe hat, dann kann man halt die Summationsindizes shiften, und zwar den Index x, den verschiebe ich jetzt halt gerade um diesen, ja, diese eine Gitterplatzdifferenz a μ dach, und dann wird halt das hier zu einem x und das hier wird dann zu einem x minus a μ dach. Gut, und wenn ich das stehen habe, dann kann ich halt im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte, f von x ausklammern. Und was noch als Differenz übrig bleibt, ist g von x minus g von x minus a μ, aber mit einem umgekehrten Vorzeichen. Und das ist in gewisser Weise das, was wir auch schon erwartet haben. Also was halt dann da steht, ist, naja, minus die Summe über x a hoch 4 f von x. Und jetzt haben wir wieder eine Gitterableitung, μ, aber dieses Mal nicht die Vorwärts-, sondern die Rückwärtsableitung von diesem g von x. Also das heißt, im Kontinuumslimit ist, wenn er wieder a gegen 0 schickt, habt ihr genau die Regel der partiellen Differenziation. Die Kleinigkeit, worauf er halt aufpassen muss, müsst, wenn er mit einer Vorwärtsableitung diskretisiert und partiell integriert, kommt auf eine Rückwärtsableitung und umgekehrt. Also das zeigt vielleicht, dass man nicht irgendwie ganz naiv vorgehen kann und immer und für alles die Vorwärtsableitung verwendet, sondern wenn man es an gewissen Stellen festlegt, dann mag sich da irgendwas logisch fortpflanzen und durchziehen. Achso, das ist ein Kommentar, was ich noch machen wollte. Also was hier jetzt angenommen wurde, ist, dass ich entweder ein unendlich ausgedehntes Gitter habe oder ein periodisches Gitter. Sonst funktioniert auch die partielle Integration nicht so einfach. Dann habe ich diese Oberflächentherme, wo ich sozusagen keine Ableitung stehen habe, sondern die Integrationsgrenzen einsetzen muss. Und das macht es ein bisschen komplizierter. Aber in der Regel, in allen Argumenten, die wir bisher getan haben, haben wir immer diese Annahmen getätigt. Also meistens im Kontinuum, dass halt die Felder ganz weit draußen auf Null abfallen, dann ist es unkritisch. Oder aber das Umgekehrte, was man meistens in der numerischen Simulation hat, dass man halt eine komplett periodische Raumzeit hat. Und dann hat man dieses Problem auch nicht, weil sozusagen die Summe also immer weiter und beliebig rumläuft. Also wie auch im Kontinuum-Annahme, dass Raumzeit periodisch oder aber die Felder, also in dem Fall wären es dann diese Funktionen f und g, im Unendlichen verschwinden. Gut, eine weitere Sache, die häufig auftritt in der Quantenfeldtheorie, ist die doppelte Ableitung. Also zum Beispiel beim Skalarenfeld der D'Alembert-Operator. Und das ist auch noch was, was wir uns angucken sollten. Also auch hier hat man natürlich wieder Freiheiten in der Definition. Was man meistens macht, ist, dass man diesen D'Alembert-Operator, der ja die Ableitung zum Quadrat ist, in einer Art fairen oder symmetrischen Weise definiert, so dass ich einmal die Vorwärts- und einmal die Rückwärtsableitung nehme. Also, dass man das übergehen lässt am Gitter in Vorwärts- mal Rückwärtsableitung und die Summe über μ eben f von x. Gut, und wenn ich das jetzt einsetze, unsere Definitionen, was ich dann kriege, ist auch das, was ihr wahrscheinlich schon öfter mal gesehen habt, wenn man die zweite Ableitung typisch oder einfach diskretisiert. Das ist die Summe über μ und dann f von x plus a μ dach minus 2 f von x plus f von x minus a μ dach. Und das Ganze dann dividiert durch a Quadrat. Gut, und auch mit diesem D'Alembert-Operator, der doppelten Ableitung, da haben wir häufig partiell integriert, also entweder das Quadrat der einfachen Ableitung von dem Feld angeschaut oder minus das Feld mal D'Alembert mal das andere Feld. Also sozusagen partielle Integration und D'Alembert-Operator sollte man es noch in Verbindung anschauen. Und was da halt rauskommt, wenn man sich das irgendwie sauber hinschreibt, also ich kann mal starten mit einem diskreten Integral über ein Produkt zweier erster Ableitungen. Also machen wir die Vorwärtsableitung von f von x mal die Vorwärtsableitung von g von x. Und ja, wenn ich dann wieder einen Index-Shift mache, dann verschiebe ich sozusagen beide Ableitungen zur Rückwärtsableitungen. Also das wäre völlig äquivalent, dieser Ausdruck zu der im Folgenden, also Rückwärtsableitung von f von x mal Rückwärtsableitung von f von x. Und jetzt kann ich noch partiell integrieren, also diese Regel, die wir da oben verwendet haben, und mal eine Ableitung auf die andere Funktion rüberschaffen. Und das gibt mir halt dann das Minuszeichen, Summe x a hoch 4. Und wir hatten, wie ihr da oben noch seht, halt gerade die Regel, dass eine Vorwärtsableitung, wenn sie partiell integriert wird, zur Rückwärtsableitung kommt, wird und Vorwärts mal Rückwärtsableitung haben wir hier als unseren D'Alembert-Operator definiert. Also das heißt, hier können wir schreiben f von x mal D'Alembert-Operator von g von x. Oder aber können wir natürlich auch anders integrieren, dass die beiden Ableitungen das f treffen. Dann mit meinem D'Alembert-Operator f von x mal g von x. Also das sind so die typischen Rechenregeln, die wir jetzt im Folgenden brauchen werden. Gut, das letzte Hilfsmittel, was wir auch in der Kontinuumsfeldtheorie immer wieder verwendet haben, das war die Fourier-Transformation. Und die Fourier-Transformation gibt es auch im Diskreten, also vielleicht habt ihr das auch schon das eine oder andere Mal in euren Vorlesungen gesehen, aber typischerweise ist es wahrscheinlich im Kontinuum vertrauter. Deswegen will ich die diskreten Entsprechungen auch nochmal hinschreiben. Also Fourier Trafo. Und lasst uns beginnen mit dem, was man typischerweise hat, wenn man Numerik tut, nämlich ein endliches Raumzeitvolumen mit periodischen Randbedingungen, also mit anderen Worten Phi von x plus L μ mal a mal μ dach. Ich sage gleich, was L μ ist. Also L μ ist im Prinzip die Anzahl der Gitterpunkte in der μ-Richtung. Also das soll sein Phi von x. Da ist kein Unterschied wegen dieser Periodizität, wenn ich halt L μ Gitterplätze weitergehe. Also L μ ist Anzahl der Gitterplätze in Mührichtung. Und damit kann x eben auch beschränkt werden, und zwar auf 0 kleiner gleich x kleiner l mu. Gut, und also bevor wir jetzt loslegen, auch noch eine Definition, nämlich die Anzahl aller Gitterpunkte also sozusagen das dimensionslose Volumen, das ist L μ mal L1 mal L2 mal L3 in vier Raumzeitdimensionen, und also in der Regel macht man Folgendes noch, dass man groß T identifiziert mit L0, also das ist die zeitliche Ausdehnung vom Gitter, und groß L, das identifiziert man mit L1 und L2 und L3, und typischerweise gibt es auch keinen Grund, dass ich die X, Y und Z-Richtung unterschiedlich ausgedehnt will, also das heißt, die setzt man meistens gleich und hat da dann eine räumliche Ausdehnung L und eine zeitliche Ausdehnung T. Und naja, damit ist dieses Gittervolumen V kompakt geschrieben auf L hoch 3T. Gut, und aus so einer endlichen, diskreten, periodischen Welt kann ich jetzt die Fourier-Transformation hinschreiben. Und die lautet f Schlange von p ist Summe über x auch 4x, Entschuldigung, auch 4, wobei das auch 4 im Kontinuum wieder diesem d hoch 4x eben entsprechen würde. Und naja, dann haben wir i hoch plus i px mal f von x. Also diese Gleichung ist, glaube ich, völlig identisch und auch verständlich, wenn man vom Kontinuum herkommt. Summe über x wird halt Integral über x, und alles andere ist genauso, wie er es kennt. Das Einzige, was man dazu sagen muss, dieser Impuls p, der nimmt jetzt keine unendlich vielen Werte mehr an, sondern diskrete Werte, nämlich 2pi durch a l μ mal n μ. Und dieses n μ ist 0, 1 und so weiter bis l μ minus 1. Also der Grund, warum es halt keinen Sinn macht, zum Beispiel höhere Impulse zu studieren, ist, weil man dann wieder irgendwie den gleichen Faktor bekommt. Denn dieses x, wenn ihr euch erinnert, das ist halt auch, also zum Beispiel x0 oder was, oder x mu, ist halt 0a, 2a und so weiter bis, was hat man, l0 minus 1 mal a. Gut, und die Fourier-Rücktransformation, was auch wieder eine Identität ist, wenn man die hintereinander ausführt, die hat auch die gleiche Form im Prinzip wie im Kontinuum, diesen Faktor 1 durch 2pi hoch 4, dann statt ein Integral über alle Impulse, muss ich über alle Impulse summieren. Dann schreibe es erstmal hin, das wirkt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es wird auch, glaube ich, gleich klar, dass so ein Faktor Produkt über alle μ 2pi durch a l μ hier stehen muss, denn also wo das herkommt, das ist gerade hier von den diskreten Impulsen, und was hier halt steht, das ist in gewisser Weise der minimale Abstand zwischen zwei Impulsen. Und wenn man Integral im Ortsraum als Summe über x und dann den kleinstmöglichen Ortsabstand hoch 4 nehmen, um DO4x zu beschreiben, wird halt ein DO4p in Analogie oder logischer Weise durch den kleinsten möglichen Impulsabstand beschrieben. Also das ist, entspricht diesem DO4p eben im Kontinuum. Und alles andere ist, glaube ich, wieder ähnlich, E hoch minus ipx. Und dann haben wir noch f Schlange von p. Gut, am meisten schreibt man es eben nicht so hin, sondern irgendwie multipliziert es noch auf und kürzt es mit diesem 2pi und so weg. Also das heißt, was er in Büchern oder auf Wikipedia findet, ist ein Vorfaktor 1 durch Volumen, Summe über p, 1 durch a hoch 4, e hoch minus ipx, f Schlange von p. Also diese Techniken, wahrscheinlich vermutet er schon, wo man die benötigen werden. Fourier-Transformationen haben wir in der Regel immer dann verwendet, wenn wir Propagatoren berechnet haben. Und wenn wir das halt auch hier tun, dann müssen wir die Gitterversion vom Propagator uns angucken und brauchen halt diese diskreten Fourier-Transformationen. Also deswegen habe ich es jetzt hier eingeführt. Was man manchmal noch macht, wenn man es schafft, analytischere Rechnungen am Gitter durchzuführen, dass man den Limes Lμ gegen unendlich macht, also dass man zwar einen endlichen Gitterabstand hat, aber ein unendlich ausgedehntes Gitter mit unendlich vielen Plätzen. Und naja, was das bedeutet, ist, dass die Impulsdiskretisierung, die wird feiner. Also das seht ihr da oben, dieses Delta P, das wird umso kleiner, wenn ich bei festgehaltenem Gitterabstand das Lμ gegen unendlich schicke. Was aber gleich bleibt, ist der Wertebereich. Das seht ihr auch da oben, dieses Nμ, das geht halt bis L. Aber dann tritt es halt beim maximalen Impuls im Nenner und im Zähler auf. Das heißt, der maximale Impuls ist nach wie vor der gleiche. Also wir haben so einen Wertebereich von 0 bis, auch wenn er wieder da oben hinschaut, 2pi dividiert durch a. Und auch das ist irgendwie ein bisschen verständlich, dass der Impuls auf einem Gitter beschränkt sein muss. Denn wenn er zum Beispiel an Quantenmechanik denkt, was Impuls bedeutet, Impuls ist eine Wellenfunktion, die halt stark oszilliert. Je höher der Impuls ist, desto stärker ist die Oszillation. Und wenn er versucht, so eine Wellenfunktion auf einem Gitter darzustellen und den Impuls größer und größer und größer macht, gibt es mehr und mehr Oszillationen. Aber wenn er den Gitterabstand gleich lässt, irgendwann habt ihr keine Chance mehr, durch eine diskrete Version diese starken Oszillationen darzustellen. Spätestens, wenn eine Oszillation auf der Größenordnung von dem Gitterabstand stattfindet, dann seid ihr am Ende. Und das ist gerade in gewisser Weise das, was diesen Wertebereich beschränkt, dass der Impuls halt nur bis zum inversen Gitterabstand runtergeht und mehr könnt ihr nicht machen. Also der mögliche Impuls wird erst dann größer, wenn er die Diskretisierung feiner macht. Gut, und wenn man also da oben halt dann für so ein unendlich ausgedehntes Gitter das Analoge hinschreiben, dann haben wir Folgendes, dieses f von x, das wird 1 durch 2pi hoch 4. Naja, die Diskretisierung, haben wir gesagt, die wird feiner, im Limes Lμ gegen unendlich, unendlich fein. Das heißt, hier haben wir wieder ein Integral plötzlich stehen, statt eine Summe. Aber der Wertebereich, der bleibt gleich. Deswegen schreibe ich hier unten hin den Betrag von p μ, der soll sein kleiner wie pi durch a. Und ja, alles andere ist unverändert. Gut, also das heißt, in einem unendlich ausgedehnten Gitter habt ihr so einen Mischmasch, also die eine Fourier-Transformation wird dann zu einem Integral über einen begrenzten Impulsbereich und also die inverse Transformation dazu ist nach wie vor eine Summe, aber dafür eine unendlich ausgedehnte Summe. Gut, und das ist jetzt eher so ein Test oder was, ob wir alles richtig gemacht haben. Jetzt können wir im Prinzip auch noch zusätzlich zu Limes L μ gegen unendlich den Limes A gegen 0 bilden. Und naja, was dann rauskommt, sind die bekannten Kontinuumsausdrücke. Also das sieht man, glaube ich, auch unmittelbar. Wenn ich A gegen 0 bilde, dann wird dieses Integral nicht mehr beschränkt sein, sondern es geht halt bis ins Unendliche, also über alle Impulse, und dann habt ihr genau den bekannten Ausdruck hier stehen. Und naja, wenn er da oben hinschaut und a gegen 0 schickt, dann wird halt auch die Summe über x a hoch 4 wieder zu einem Integral d hoch 4x, und dann habt ihr auch den bekannten Ausdruck stehen. Also irgendwie so könnt ihr ja auch, wenn ihr das mal vergesst oder nicht parat habt, glaube ich, relativ schnell wieder herleiten, was im Diskreten oder im Kontinuum stehen muss, wenn er zumindest eine dieser Versionen kennt. Gut, also das ist jetzt genug erstmal als Vorbemerkungen. Jetzt können wir also wieder zur Physik zurückkehren und mal die Gitterregularisierung von dem skalaren Feld entwickeln und niederschreiben. Und beginnen mit einem einfachen Fall, wobei am Gitter ist es in der Regel nicht schwieriger, was Wechselwirkendes zu machen, wie was Freies, aber nichtsdestotrotz fangen wir an mit einem freien, reellen Skalarfeld. Und zwar, wie jetzt meistens in dem Semester, die euklidische Version. Und also die entsprechende Wirkung, die hat man jetzt ja oft genug schon an der Tafel stehen. Das ist ein halb Integral d hoch 4x, phi von x minus Dalembert-Operator plus m Quadrat phi von x. Gut, und wenn ich jetzt das aufs Gitter setze, was ich ja dann tun muss, sind diese Übersetzungsvorschriften, die wir jetzt in diesem einführenden Kapitel beredet haben. Also das Integral wird halt wieder zu einer Summe über x a hoch 4. Dann lebt das Feld nur auf den Gitterpunkten. Auch wenn ich jetzt das Gleiche schreibe wie wieder minus Dalembert-Operator, das hat hier der Gitter-Dalembert-Operator gemeint, phi von x. Gut, und für Zwecke des Berechnens vom Propagator ist es jetzt hilfreich, wenn man erstens, eine partielle Integration brauchen wir nicht, aber wenn man noch eine zweite Summe oder ein zweites Integral einführen, also Summe über x auch 4 kann ich schreiben und für eine zweite Summe über y auch 4 ein. Und dann kann ich schreiben phi von x, Delta xy durch a hoch 4. Dann der Gitter-Dalembert-Operator, der auf y wirkt, plus m Quadrat phi von y. Also so eine Form, wenn ihr euch erinnert, hat man auch für die Propagatorberechnung im Kontinuum uns gern besorgt. Denn was hier jetzt halt steht, ist ja nichts anderes als eine Matrix im Kontinuum. Habe ich auch immer gesagt, das ist eine unendlich dimensionale Matrix. Hier am Gitter ist es jetzt tatsächlich eine endliche Matrix und das Inverse davon, das ist halt gerade der Propagator. Gut, und diesen Propagator, also deswegen habe ich das jetzt so geschrieben, wollen wir am Gitter berechnen. Und ich will es tun für unendlich ausgedehnte Raumzeit. Also im Prinzip können wir jetzt auch ein endliches Gitter machen. Das ist, glaube ich, nicht viel schwerer. Also ich muss mir einfach für irgendwas jetzt mal entscheiden. Und ja, also die Definition ist analog. Zum Kontinuum, nämlich, also ich habe eine Summe oder ein Integral über y, dann diese Matrix, die hier oben in der Wirkung findet, also Delta xy durch a hoch 4 minus Dalembert-Operator auf y plus m Quadrat und ja, jetzt eben der Gitterpropagator, der abhängt von y und von z. Und das soll sein, gerade eine Delta-Funktion. Und eine Delta-Funktion im Diskreten ist halt so ein Kronecker-Delta. Wobei, wenn wir das genau wie im Kontinuum machen wollen, dann sollte man auch durch a hoch 4 teilen, damit wir tatsächlich halt das gleiche Verhalten kriegen. Also erstens, dass die Dimension passt und dass dieser Peak halt je schmaler wird, desto spitzer wird. Habe ich irgendwo was verkehrt gemacht? XZ muss am Ende sein, genau, vielen Dank. Hier, das meint es, ne? Gut, und auch wie im Kontinuum, diese Summe über y oder das Integral über y, das kann ich natürlich unmittelbar ausführen, weil hier die Matrix selber so ein Delta-Symbol trägt und das ist dann also minus der Dalembert-Operator, der auf x wirkt und Delta f von x, z. Gut, wie wir das jetzt gelöst haben, das war, dass wir halt eine Fourier-Transformation gemacht haben und das machen wir jetzt auch so, nur halt eine diskrete Fourier-Transformation. Also eine Summe über x a hoch 4 i hoch plus i px wenden wir jetzt an und ja, was das dann gibt ist Summe x a hoch 4 i hoch plus i px. Und jetzt die linke Seite unserer Gleichung, minus Dalembert plus m Quadrat Delta f xz. Gut, und jetzt brauchen wir diese Regel fürs partielle Integrieren. Steht es noch irgendwo da? Nee, schon doch. Also hier habt ihr es noch stehen, wenn ich zwei Funktionen habe, ein f von x und ein g von x, und auf eine dieser Funktionen wirkt der D'Alembert-Operator, dann kann ich den durch zweifache partielle Integration auch am Gitter auf die andere Funktion rüberschaffen, ohne dass ich irgendwas tut, also kein Minuszeichen und keine sonstige Veränderung. Und genau das Gleiche haben wir hier auch, also dieser D'Alembert-Operator wirkt halt auf den Propagator und ich möchte ihn eigentlich auf diese sehr einfache Funktion e hoch ipx rüberschaffen. Und das darf ich eben aufgrund dieser Überlegungen, also Summe über x auch 4 hat man dann, und dann minus D'Alembert plus m Quadrat e hoch plus i px und Delta f von x, z. Gut, und naja, also jetzt ist es ein bisschen schwieriger wie im Kontinuum. Im Kontinuum konnte man durch diese Ableitung unmittelbar bilden und diesen D'Alembert-Operator durch minus p Quadrat ersetzen. Am Gitter müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also da ist ja dieser D'Alembert-Operator auch nichts anderes als eine finite Differenz. Und eine finite Differenz heißt halt, dass man sozusagen E-Funktionen voneinander abziehen müssen, die halt um den gewissen Winkel, wenn er so wollt, weiter dreht. Also ich schreibe mal das Ergebnis hin, was ein bisschen länglich ist, und dann versuchen wir es zu verstehen, warum das so ist. Also was rauskommt, ist minus Summe über μ e hoch plus i pa μ dach minus 2 plus e hoch minus i p a μ dach dividiert durch a Quadrat plus m Quadrat Summe über x a hoch 4 e hoch plus i px Delta f von x, z. Also der D'Alembert-Operator am Gitter, wenn ihr euch erinnert, der zieht die Funktion einen Gitterplatz in positiver Richtung und einen Gitterplatz in negativer Richtung von dem zentralen Funktionswert mit dem Faktor 2 ab. Gut, und dieser zentrale Funktionswert, dieser Faktor 2 mit dem Minuszeichen, der steht da ganz offensichtlich, also minus 2 mal e hoch ipx, das ist nach wie vor vorhanden. Naja, und die Verschiebung von dieser Funktion e hoch ipx, das ist jetzt halt gerade eine Verschiebung um einen Gitterplatz. Und naja, diesen einen Gitterplatz in μ-Richtung, den habt ihr halt hier oben stehen. Und was ich jetzt zweckmäßigerweise getan habe, ich habe gerade noch e hoch ipx aus all diesen Termen ausgeklammert. Deswegen steht jetzt nicht e hoch ip mal x plus oder minus a μ, sondern was völlig x-unabhängiges. Und das hat mir halt auch erlaubt, dann diese Funktion, diese Summe über x dann da nach hinten zu ziehen, was sehr, sehr zweckmäßig ist. Also vielleicht müsst ihr da nochmal im Detail selber durchgehen, aber eigentlich ist nichts Schwieriges, was passiert ist. Das ist deswegen hilfreich, weil da hinten steht jetzt die diskrete Fourier-Transformation von unserem Propagator. Und auch dieses Gebilde, was hier oben zu finden ist, das sollte euch bekannt vorkommen, denn also e hoch plus i mal ein Argument plus e hoch minus i mal ein Argument, das ist eine Darstellung von Cosinus. Und deswegen also diesen Ausdruck hier schreiben als Summe über μ 2 mal 1 minus Cosinus p μ a dividiert durch a Quadrat plus m Quadrat. Gut, und ja, die letzte Korrektur, die ich noch vornehmen möchte, das ist ein Additionstheorem. Und dieses Additionstheorem, also ich jetzt es nicht auswendig wusste, aber sowas existiert, dann kann man sich überlegen, 2 Sinus Quadrat x halbe, das ist gerade 1 minus Cosinus x. Und also das verwende ich eben gerade hier für diesen Ausdruck. Und was dann ganz am Ende steht, ist Summe über μ 2 mal Sinus von Pi μ a halbe dividiert durch a zum Quadrat plus m Quadrat. Und der Fourier transformierte Propagator. Gut, und wovon wir ausgegangen sind, ist die Fourier transformierte unserer Gleichung, die hier unten stand. Aber das war jetzt die linke Seite, mit der wir begonnen haben und die haben wir jetzt lang umgefahren. Aber was wir halt auch noch hinschreiben müssen, ist die rechte Seite. Aber die rechte Seite ist sehr leicht. Also wenn wir die rechte Seite ein Delta-Symbol Fourier transformieren, dann ist klar, dass da nicht viel Aufregendes passiert, sondern im Prinzip ist das Gleiche wie im Kontinuum. Da bleibt halt übrig e hoch plus i pz. Also das heißt, das ist jetzt das vorläufige Endergebnis dieser Fourier-Transformation. Also diese Gleichung halt umgeformt in Fourier-Raum. Und wir haben das Gleiche gewonnen wie im Kontinuum. Wir hatten vorher halt einen Ableitungsoperator stehen, und der ist jetzt halt hier weg. Und das erlaubt uns im nächsten Schritt unmittelbar aufzulösen. Nach dem Propagator. Also Delta F Schlange von P, Z kann ich jetzt schreiben als I hoch plus I PZ dividiert durch die Summe über μ 2 Sinus P μ a halbe dividiert durch a zum Quadrat plus m Quadrat. Gut, der letzte Schritt, auch wie im Kontinuum, die Fourier-Rücktransformation noch. Um halt den gewünschten Propagator zu bekommen. Und das ist also Delta F von x, y ist dann 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral. Jetzt dieses beschränkte Impulsintegral, weil wir auf einem Gitter sind, Pi μ kleiner Pi durch A, d hoch 4p, e hoch minus ip x. Und jetzt haben wir halt gerade das, was wir da berechnet haben, also das Fourier transformierte Delta F. Gut, und also das kann man im Prinzip unverändert einsetzen. Was man noch machen kann, man kann die beiden E-Funktionen zusammenfassen. Das ist in der Regel ganz zweckmäßig. Dann hat man 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral Pi mü kleiner Pi durch A D hoch 4 P E hoch minus I P X minus Y 1 durch Summe mü 2 Sinus P mü A dividiert durch 2 durch A zum Quadrat plus M Quadrat. Und oft nennt man dieses Ding, und auch in Analogie zum Kontinuum, noch den Propagator im Impulsraum, also der Lerschlange F von P. Gut, jetzt haben wir lang gerechnet und es härter getan wie im Kontinuum. Wenn wir den Limes A gegen 0 ausführen, dann muss natürlich unser bekanntes einfaches Kontinuumsergebnis rauskommen, sonst haben wir sicher irgendeinen Fehler gemacht. Und naja, das können wir geschwind mal studieren. Also Limes A gegen 0, wenn wir bilden. Was passiert dann? Also das Impulsintegral wird sich unendlich ausdehnen, das ist schon mal gut. Die entscheidende Frage ist, was passiert mit dieser komplizierteren Form hier? Also im Limes A gegen 0 kann ich mir mal angucken, was ist 2 Sinus P mü A halbe dividiert durch A. Naja, was passiert, wenn A klein wird? Dann kann ich den Sinus als Potenzreihe schreiben und nach der ersten Ordnung abbrechen. Das ist also gerade P mü A halbe und das A wird rausdividiert und der 2 wird rausdividiert. Also ist es in Limes A gegen 0 grad Pi mü. Naja, und damit gilt halt, dass Delta Schlange F von Pi im Limes A gegen 0 grad 1 durch Pi Quadrat plus M Quadrat ist. Und das ist gerade das, was wir eben schon wussten oder kennen. Aber ich meine, das ist ein guter Cross-Check für unsere Überlegungen am Gitter. Also nochmal, nicht, dass er das irgendwie falsch versteht. Ich will das Gitter jetzt nicht als Hilfsmittel präsentieren, um irgendwie analytische Ergebnisse zu produzieren. Ich meine, das habt ihr vielleicht gerade so ein bisschen mitbekommen, dass wir es nicht viel härter, aber trotzdem ein bisschen härter wie im Kontinuum getan haben. Also es macht wenig Sinn in der Regel, Kontinuumsergebnisse mit diesen Methoden da zutage zu fördern. Oder es macht auch wenig Sinn, Störungstheorie am Gitter zu machen, zum Zweck der Störungstheorie. Das, was ich jetzt halt gemacht habe, ist irgendwie eher so ein Test dieser Gittermethoden und ein Verwenden von Techniken wie Fourier-Transformation und partielle Integration, dass ihr mal seht, das funktioniert. Was man halt meistens mit der Gitter-Eich-Theorie oder Gitter-Feld-Theorie dann macht, ist numerische Rechnungen, nämlich Dinge, die man halt nicht mit Störungstheorie oder analytisch packen kann. Denn diese Integrale im Gitter, das sind halt endlich dimensionale Integrale, und die kann euer Computer lösen und zumindest für eine gewisse Fragestellung eine korrekte Zahl dann liefern. Eine weitere Bemerkung oder Beobachtung, was noch ganz hilfreich ist, also da Gitterpropagator Delta F und XY, auch wenn wir jetzt wieder Schwierigkeiten haben, halt dieses Impulsintegral wirklich zu bilden, das ist also in dem Fall wirklich eine Matrix. Denn X und Y nimmt nur diskrete Werte an, deren Einträge für endliche A alle endlich sind. Also, ich glaube, das ist ziemlich klar, warum das so sein muss. Das Impulsintegral, das dehnt sich nicht unendlich aus, sondern ist halt auf einen endlichen Bereich eingeschränkt. Und im Integranten, da stehen hier offensichtlich ein endlicher Faktor. Wenn die Masse nicht gerade verschwindet, dann haben wir auch hier einen endlichen Beitrag. Das heißt, egal welches Element xy ich mir gerade anschaue, kriege ich halt eine endliche Zahl raus. Im Kontinuum ist das nicht notwendigerweise so, weil ihr halt unendliche Impulsintegrale habt, von denen ihr wisst, das sind den Feynman-Diagrammen, die diese ganzen Divergenzen verursachen. Also mit anderen Worten, diese Divergenzen verursachen Impulsintegrale, werden durch den Gitterabstand A oder genauer noch gesagt, beziehungsweise den Cut-off Pi durch A, den wir hier in den Impulsintegralen haben, regularisiert. Also wenn man das letzte Kapitel zurückdenkt vom Standpunkt der Regularisierung und auch Renormierung, wäre natürlich so ein Gitterabstand als Regulator einzuführen genauso vernünftig. Wie schon gesagt, wenn ich störungstheoretische Renormierung mache, dann ist es nicht sinnvoll, diesen Gitterabstand da zu verwenden. Also es gibt Gitterstörungstheorie, aber das hat eher die Aufgabe, dann numerische Rechnungen, die halt am Gitter gemacht waren, noch in gewissen Fragestellungen zu unterstützen. Aber prinzipiell wäre das eben auch eine vernünftige Möglichkeit. Gut, also so viel zum Propagator. Dann jetzt fast schon unverändert an der Tafel stehen, aber nochmal der Vollständigkeit halber. Das Pfadintegral von einer gitterisierten skalaren Feldtheorie, das ist halt dann gerade Integral Produkt über x, d phi von x, wobei x halt nur auf den Gitterpunkten lebt. Und das auch mehrfach schon genannt. Also wenn das Raumzeitvolumen endlich dann ist das Ganze gut zur numerischen Umsetzung geeignet. Okay, und ja, das letzte Standardobjekt, was wir mal diskutiert haben, zumindest im Rahmen von der freien Theorie, das ist das erzeugende Funktional. Gut, und das erzeugende Funktional sieht auch sehr ähnlich aus wie im Kontinuum. Z von J ist 1 durch Z. Und dann Integral Produkt über x d phi von x, also das gitterisierte Pfadintegral. Dann E hoch minus die Gitterwirkung, die ich da irgendwo weiter oben hingeschrieben habe. Und jetzt brauchen wir halt noch irgendwelche Quellen J und die werden ebenfalls halt analog zum Kontinuum hingeschrieben, also ein Integral davon die diskretisierte Version von J mal Phi. Und dieses Z ist auch analog, also mit Z gleich Integral Produkt über x d phi von x e hoch minus s von phi. Gut, für diese freie Theorie, die ich da oben hingeschrieben habe, ist das ja ein endlich dimensionales Gauss-Integral. Und wenn er irgendwie 2 Monate zurückdenkt, das war noch in der Quantenmechanik, da hat man uns überlegt, wie kann ich so Gauss-Integrale lösen. Insbesondere haben wir halt mit einem Fall, mit dem 1D-Fall begonnen, das dann auf mehrere Dimensionen fortgesetzt. Und das ist gerade halt wieder dieser Ausdruck, den wir jetzt auch hier stehen haben und den wir anwenden können. Und ich glaube, was rauskommt, ist auch wenig überraschend. Das ist halt auch das, was wir im Kontinuum immer verwendet haben, nämlich es ist e hoch Summe über x a hoch 4, Summe über y a hoch 4, also 2 diskretisierte Integrale, dann j von x, dann der Gitterpropagator, jetzt natürlich Delta f von x und y und j von y. Und eben auch hier noch die Bemerkung im Limes a gegen 0 gleich dem Kontinuumsausdruck. Okay, also was ihr jetzt gesehen habt, es war nicht viel Neues, es war im Prinzip nur die diskretisierte Version von all den Dingen, die ihr bereits kanntet. Was ich jetzt im Folgenden tun möchte, ist halt mit diesem Gitterformalismus ein bisschen über das hinausgehen, was ihr bisher gesehen habt. Zuerst kommt jetzt noch ein bisschen ein theoretisches Kapitel und da will ich versuchen, dass ich den Zusammenhang nochmal explizit herstelle zwischen einem Operatorformalismus in der Quantenfeldtheorie oder in der Quantenmechanik, der euch auch vor der Vorlesung bereits vertraut war, und zu einem diskretisierten Pfadintegral. Ich meine, irgendwo sind wir einen sehr weiten Weg gegangen. Wir haben erst Pfadintegrale im Kontinuum eingeführt und jetzt haben wir das Ganze noch diskretisiert. Und die Frage ist, hat es jetzt noch irgendwas oder wie viel hat es noch mit dem zu tun, was wir eigentlich wollten, halt nämlich unsere Quantenmechanik oder Quantenfeldtheorie im Operatorformalismus zu beschreiben. Gut, und wenn wir das dann verstanden haben, aber das werden wir wahrscheinlich heute und den Großteil der nächsten Stunde brauchen, dann möchte ich ein bisschen was über die Numerik erzählen. Also nicht jetzt eine Numerik-Vorlesung halten, aber im Prinzip euch klar machen, wie kann ich Numerik mit diesen Gitterausdrücken machen und warum kann ich da schöne Ergebnisse produzieren. Gut, also Titel von dem Kapitel ist Transfermatrix. Dann gleich sehen, was das ist. Aber bevor wir das tun, also wenn wir die Ziele von diesem Abschnitt festhalten, also einmal möchte ich nochmal die Verbindung zwischen Operatorformalismus der Quantenmechanik oder auch Quantenfeldtheorie im Gitterpfad-Integral. Deutlich machen. Und ja, das zweite ist mehr eine praktische Fragestellung, die uns schon in Richtung Numerik dann bringt. Oder sagen wir mal, wie kann ich in Richtung der Fragestellung, wie kann ich wirklich Physik aus solchen Gitterpfadintegralen ziehen? Also, was uns interessiert ist, wie kann man, das ist nur ein Beispiel, aber ein gängiges Beispiel, Energieeigenwerte aus Gitter 2-Punkt-Funktionen. Und zwar, also wenn man an Numerik denkt, insbesondere bei endlicher periodischer Zeitausdehnung bestimmen. Also wenn er zum Beispiel zurückdenkt, wie man noch Quantenmechanik gemacht hat zu Beginn des Semesters, da habe ich euch mal gezeigt, wie man die Energiedifferenz von zwei Zuständen des harmonischen Oszillators über ein Pfadintegral berechnet. Und da haben wir halt das dann ausgerechnet und am Ende musste man wirklich den Limes T gegen unendlich machen. Da hat man, kann ich mich noch gut erinnern, eine Diskussion von euch über diese Unterdrückung der höheren E-Funktionen und so. Und irgendwie nur im Limes für große Zeiten findet es eben tatsächlich statt. Und ich meine, wenn er jetzt Numerik macht, ist irgendwie klar, dass er nicht ein unendlich großes Gitter machen könnt, weil dann habt ihr halt auch wirklich wieder unendlich viele Integrale zu lösen, sondern ihr müsst ein periodisches, relativ kleines Gitter machen, was halt auf euren Computer passt. Und was man halt mit diesem theoretischen Formalismus der Transfermatrix und dieser ersten Fragestellung gleich mitgeliefert bekommen, wird am Ende sehen, ist halt, wie kann ich aus ja, einem kleinen, der kleinen Zeitausdehnung vom Gitter trotzdem solche Fragen wie eben zum Beispiel Energieeigenwerte oder Differenzen von Energieeigenwerten vernünftig beantworten. Gut, also da wird es hinführen. Jetzt ist wieder ein bisschen erst Mathematik oder Theorie gefragt. Also zuerst mal eine Definition. Phi Tau, das ist die Menge aller meiner Feldvariablen, die von x, t mit fester Zeit t gleich tau. Also Feldkonfiguration zu fester Zeit t gleich tau. Oder aber in der Gittersprache würde man sagen, eine Zeitschicht von Feldvariablen. Gut, und was man schön tun kann in so einer diskretisierten Welt, ich kann die Wirkung, die kann ich sehr schön in Beiträge zerlegen, die nur benachbarte Zeitschichten beinhalten. Also das werden wir dann später sehen, ist relativ hilfreich. Zerlege Gitterwirkung in Terme, die nicht mehr als 2 benachbarte Zeitschichten enthalten. Und im Folgenden, wenn wir wieder das Beispiel 4-4-Theorie machen. Also es könnte da für in der Regel beliebige andere Theorien machen, also Quantenmechanik funktioniert ganz problemlos oder aber auch zum Beispiel Young-Mills-Theorie. Aber bleiben wir bei unserem Standardbeispiel, womit wir am besten umgehen können. Gut, und diese also Aufspaltung, die sieht so aus. S von Phi kann ich erstmal schreiben als eine Summe über alle Zeiten mal A, das ist sozusagen mein diskretisiertes Zeitintegral, und dann L impliziert so ein bisschen eine Notation von der Lagrange-Funktion, und diese Lagrange-Funktion, die soll jetzt nur abhängen von T plus A und Phi von T, also von Feldern zu diesen benachbarten Zeiten. Und dieses L von Phi von T plus A und Phi von T, das ist definiert als Summe über räumliches x, A hoch 3, also sozusagen ein räumliches Integral, dann ein halb Phi von x, T plus A minus Phi von x, T dividiert durch A zum Quadrat plus ein halb L1 Phi von T plus A plus L1 Phi von T. Das L1 werde ich gleich noch definieren. Um das vielleicht ein bisschen mehr mit Bedeutung gleich zu füllen, also das entspricht jetzt halt Integral d hoch 3x, wie schon gesagt. Und dieser Term hier, wenn ich den Kontinuumslimes machen würde, was wir aber momentan nicht tun wollen, also nur vom Begrifflichen, das ist halt eine Zeitableitung offensichtlich. Also es wird Phi von t plus a von Phi von t abzogen und dann noch quadriert. Also mit anderen Worten, das wäre ein halb dt Phi zum Quadrat. Und das wisst ihr seit einem Term in der 4-4-Theorie, der in der Lagrange-Funktion auftritt. Gut, jetzt müssen wir das L1 noch hinschreiben. Und also das ist deswegen in L1 halt aufgesplittet, weil L1 nur eine Zeitschicht und nicht mal mehr benachbarte enthält. Und also das soll jetzt halt gerade den Rest meiner Gitter-Lagrange-Funktion beinhalten, also Summe über x A hoch 3 geht es los, dann ein halb, jetzt haben wir auch wieder Ableitungen, und zwar die räumlichen Ableitungen, j gleich 1 bis 3, Phi von x plus A mal j Dach, T minus Phi von x, T, dividiert durch A zum Quadrat plus m Quadrat halbe Phi von x, t zum Quadrat plus Lambda durch 4 Fakultät Phi von x, t hoch 4, Klammer zu. Naja, auch hier kann man es sehr schnell überlegen. Das ist halt auch wieder ein Integral d hoch 3x im Kontinuum. Denkt da hinten, muss ich nichts hinschreiben. Das ist halt der quadratische Massenterm und der hoch 4 Wechselwirkungsterm. Naja, und hier, also was da steht, ist halt 1 halb dj phi mal dj phi, also der räumliche Gradient zum Quadrat. Gut, und damit ist halt also dieses Ziel, das ich hier formuliert habe, gelungen. Also jetzt habe ich die Wirkung zerlegt in Summen von Termen, die halt maximal von benachbarten Zeitschichten abhängen oder aber hier noch besser nur von der eigentlichen Zeitschicht. Und das wird uns gleich helfen, das Ganze in eine Form zu bringen, die dann irgendwie die Verbindung zum Operatorformalismus irgendwie klarer werden lässt. Gut, jetzt will ich die Transfermatrix definieren, also das zentrale Objekt von diesem Kapitel. Und zwar die Transfermatrix, die hängt auch ab von zwei benachbarten Zeitschichten, also Phi von T plus A und Phi von T. Und das ist gerade E hoch minus A mal L von Phi von T plus A und Phi von T. Also auch, bevor wir da theoretisch weiter loslegen, vielleicht um euch so eine erste Vorstellung zu verschaffen, was die Transfermatrix grob ist, versuchen wir da auch mal hiervon den Kontinuumslimes zu bilden oder zu verstehen, was dieses Objekt ist. Also wenn ihr dieses L da irgendwie anguckt, was ich jetzt da hingeschrieben habe, Integral d hoch 3x und dann eine zeitliche Ableitung zum Quadrat, eine räumliche Ableitung zum Quadrat und noch mit einem Plus, Phi Quadrat und Phi hoch 4. Ich meine, dieses Ding aus dem Kontinuum, eigentlich aus dem letzten Semester, sollte euch ein Begriff sein. Denn was ist das für ein Operator bezüglich der Phi hoch 4 Theorie? Also in der Lagrange-Funktion, da steht Ähnliches, da steht in der Regel die Zeitableitung minus die räumliche Ableitung minus m Quadrat, Phi Quadrat minus Lambda Phi hoch 4. Und wo dreht es Minus dann in Plus um, wenn er was tut? Das habt ihr schon in der Mechanik. Genau, und es gibt dann was, wenn er von einem Hamilton-Operator. Also was hier steht, ist, also dieses Ungefähr ist jetzt immer zu verstehen, im Limes A gegen 0. Das ist nicht das, was wir wirklich jetzt tun wollen, aber nur um begrifflich ein bisschen zu kapieren, in was für Richtung dieses Objekt geht, wenn er jetzt Limes A gegen 0 bilden würde, dann hätte er den Hamilton-Operator von der 404-Theorie. Und naja, dieses A, das kann ich auch schreiben als ein Delta T. Und ich meine, wenn ihr stehen habt, ein Operator, E hoch Hamilton-Operator mal die Zeit, was tut dieses Ding? Also insbesondere, wenn vielleicht noch ein I davor steht, dann verschiebt es das ganze System in der Zeit. Wenn ihr ein Minus habt, dann ist es halt der euklidische Zeitentwicklungsoperator. Also sozusagen als, naja, Gedankenstütze oder was, das werden wir später noch präziser formulieren, eine Art euklidische Zeitentwicklung um Delta T. Wobei diese Aussage halt im Limes A gegen 0 gelten würde. Also was wir jetzt hier haben, das mag noch ein bisschen davon abweichen, aufgrund von diesem endlichen Gitterabstand. Aber trotzdem als Vorstellung, man, daher kommt auch in gewisser Weise der Name Transfermatrix, weil der den Übergang von irgendwie einem Quantenfeld oder einem Zustand zu einem Zeitpunkt zu einem späteren Zeitpunkt, der halt gerade um Delta T oder um A verschoben ist, regelt. Gut, neben also dieser Definition der Transfermatrix, wo ja noch nicht von Operatoren die Rede ist, sondern wo halt einfach eine Feldkonfiguration zu einem Zeitpunkt zu einem Benachbarten eingeht, gibt es auch noch eine Operatordefinition. Und dieses Kapitel ist die einzige Ausnahme, wo ich immer versuche, Dächer auf Operatoren drauf zu machen und bei Nicht-Operatoren die wegzulassen. Also ich versuche konsistent zu sein, aber guckt selber mit drauf, das fördert euer Verständnis, und wenn ihr irgendwie ein Dach zu viel oder zu wenig entdeckt, dann sagt es mir bitte gleich. Also Definition Transfermatrix beziehungsweise des zugeordneten Operators T-Dach. Und dieser Operator T-Dach ist so definiert, dass ich habe Phi von T plus A jetzt als Zustand zu verstehen. Dieser zu definierende Operator T-Dach, Phi von T. Und ja, also das identifiziere ich gerade mit dem einfachen Objekt, das keine Operatoren enthält, also das mehr oder weniger eine Zahl ist. Phi von T plus A, Phi von T. Also diese Gleichung ist so zu verstehen, T-Dach soll gerade der Operator sein, wenn ich ihn zwischen zwei Zustände Phi von T plus A und Phi von T einschiebe, dass er diese Zahl liefert, die hier oben bereits definiert wurde. Also das ist eine untypische und ein bisschen schwierige Definition von diesem Operator, aber entweder jetzt in den letzten Minuten oder das nächste Mal werde ich noch eine explizite Form von T angeben, sodass diese definierende Gleichung erfüllt ist. Hier noch ein paar Bemerkungen dazu, also diese Zustände, das ist zu verstehen als sozusagen Ortseigenzustände. Also das Äquivalente zum Ortseigenzustand in der Quantenmechanik. Wir haben halt hier fixierte Feldauslenkungen, die halt gerade diesen klassischen Feldauslenkungen, die hier auch in der Definition drinstehen, entsprechen. Und damit ist halt der Impuls oder die Geschwindigkeit der Oszillation dieser Feldvariablen total unbestimmt. Dann zweite Bemerkung, die also Zeilen und Spaltenindizes der Transfermatrix, also egal, ob er jetzt die Nicht-Operator-Version betrachtet, wo halt Phi von T plus 1 und Phi von T steht, oder diese Version da drüben. Also diese Indizes Phi T und Phi T plus A sind Feldkonfigurationen zu fester Zeit. Naja, und eine Feldkonfiguration zu einer festen Zeit, das ist eine Funktion, die abhängt von x, y und z. Und so eine Funktion hat natürlich unendlich viele Werte, also überabzählbar unendlich viele Werte. Das heißt, das, was jetzt vielleicht hier im ersten Moment wie eine Matrix aussieht, ist eine riesige, eine gewaltige Matrix. Also jedes sich unterscheidende Feld beschreibt sozusagen eine andere Zeile, eine Spalte in der Matrix. Und um schon wieder ein bisschen auf diesen Ausblick zurückzukommen, was halt diese Matrix macht, ist, es kriegt halt auf der einen Seite in der Zeile, in der Spalte, eine gegebene Feldkonfiguration und spuckt halt dann in der entsprechend umgekehrten, also Spalte der Zeile, dann aus, was mit dieser Feldkonfiguration passiert, wenn ich das System halt um Delta T weiterentwickle. Also Zeilen- und Spaltenindizes sind Feldkonfigurationen zu fester Zeit und naja, damit die Matrix T hat eine unendliche kontinuierliche Menge von Zeilen und Spalten, so wenn ihr euch das überhaupt als Matrix vorstellen wollt. Gut, den Nachweis werde ich nicht mehr schaffen, aber lasst mich noch explizit dieses T-Dach angeben, das diese Definitionsgleichung da erfüllt. Also T-Dach, welches definierende Gleichung Stern erfüllt, ist folgendes, ein bisschen länglicher Ausdruck, T-Dach gleich E hoch minus A halbe L1 von Phi Dach von X Integral Produkt über X D Delta von X, das ist also so eine Art Pfadintegral über eine neu eingeführte Funktion Groß Delta von X E hoch minus A Summe über X A hoch 3 Delta von X zum Quadrat durch 2a Quadrat e hoch minus i Summe über x a hoch 3 Pi Dach von x Delta von x e hoch minus a halbe L1 von Phi Dach von x. Und dieses Pi von x, das ist der kanonisch konjugierte Impuls zum Feldoperator Phi von x. Also die Definition sieht länglich und ein bisschen abenteuerlich aus, aber eigentlich ist es einfacher, als es jetzt hier aussieht. Ich meine, das sind in Anführungszeichen wieder nur E-Funktionen. Alle Größen kommen entweder linear oder quadratisch vor. Also das heißt, das jetzt hier oben einzusetzen und nachzuweisen, dass gerade das rauskommt, das sind vielleicht 3 oder 4 Zeilen. Also ich schaffe es jetzt heute nicht mehr, aber wer neugierig ist, bis zum nächsten Mittwoch, bin ich überzeugt, das habt ihr in vielleicht 20 Minuten auch selber rausgerechnet. Ich meine, das nochmal das Wesentliche und vielleicht die Idee, warum wir jetzt da überhaupt sowas machen. Also was ich halt schaffen will, ist von diesem Pfadintegralformalismus und nicht nur dem ordinären Pfadintegralformalismus, sondern der Gitterversion, die ja nur Zahlen und keine Operatoren enthält, will ich jetzt sozusagen diesen Weg nochmal rückwärts laufen, den wir jetzt ewig vorwärts gegangen sind und am Ende wirklich die Feldoperatoren in einem kanonischen Formalismus von unserer 4-hoch-4-Theorie dastehen haben. Dass wir am Ende wirklich sehen, was hat eigentlich unser Gitterpfadintegral noch zu tun mit diesem ja, kanonischen Formalismus oder Operatorformalismus und nicht nur in irgendwelchen vagen Aussagen, wieso es wird schon passen, wenn man Kontinuumslimits bilden, sondern wirklich harte Aussagen, was sind Abweichungen und was ist noch vorhanden und wie kann ich auch, wie es da oben noch steht, zum Beispiel Energieeigenwerte, die ja eigentlich eher oder nur erstmal im Operatorformalismus definiert sind, wie kann ich die mit Pfadintegralen bzw. Gitterpfadintegralen ausrechnen. Gut, also das beschäftigt uns sicher das nächste Mal noch, dann ja, würde ich es hier beenden und schönes Wochenende.